der Medizintalk auf der Bayernwelle. Schönen Donnerstagabend. Und ich spreche heute mit Professor Thorleif Idken, dem Chefarzt der neurologischen Abteilung des Klinikums Traunstein. Grüß Gott.
Grüß Gott zusammen.
Unser Thema heute ist der Schlaganfall. Davon hat bestimmt jeder schon mal gehört oder jeder kennt jemanden, der davon betroffen ist. Jedes Jahr erleiden rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Wie viele Schlaganfallpatienten behandeln Sie so in etwa pro Jahr im Klinikum Traunstein?
Also im Klinikum Traunstein werden pro Jahr über 600 Patienten mit Schlaganfall und auch den Vorboten eines Schlaganfalls bei uns stationär behandelt.
Was passiert genau, wenn ich einen Schlaganfall erleide?
Ein Schlaganfall ist eine Beschreibung, die besagt, dass ganz plötzlich eine Störung im Gehirn auftritt, die sich dann auch mit entsprechenden Ausfällen bemerkbar macht. Die Ursache sind zwei verschiedene Gründe. Die häufigste Ursache ist, dass ein Gefäß verstopft wird im Gehirn. Dann kommt es dazu, dass kein Blut und kein Sauerstoff mehr in das Gehirnareal hineingelangt und entsprechende Ausfälle auftreten. Es gibt aber auch den selteneren Schlaganfall einer Gehirnblutung, wo ein Gehirn zerreißt oder ein Gefäß zerreißt und es in das Gehirngewebe hineinblutet. Die Ausfallserscheinungen können identisch sein. Das heißt, von außen kann man das nicht unterscheiden, ob es nur eine Gehirnblutung oder ein verstopftes Gefäß ist.
Wie stellen Sie das dann fest?
Durch eine Bildgebung. Also wenn der Patient zu uns kommt, bekommt er notfallmäßig eine Computertomographie des Kopfes. Das Gehirn wird dann so in Scheiben röntgenologisch untersucht und dann kann man genau sehen, die Blutung erkennt man sofort und eine Durchblutungsstörung erkennt man höchstens indirekt. Aber dann können wir das sicher unterscheiden. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass bei einem Schlaganfallsverdacht vorher keine blutverdünnenden Medikamente gegeben werden, weil natürlich eine Blutung nicht sinnvollerweise mit Blutverdünnung behandelt werden sollte, bevor man weiß, ist es nur durch Blutungsstörung oder eine Gehirnblutung. Mhm.
Was tun Sie dann ganz im akuten Fall, wenn jetzt jemand mit Verdacht auf Schlaganfall zu Ihnen kommt?
Also wenn der Patient, in der Regel wird er oft angemeldet über Notarzt oder Rettungsdienst, ruft an, dann steht in unserer Notaufnahme bereits das gesamte Team parat. Dann wird eine kurze orientierende Untersuchung des Patienten durchgeführt, die dauert wenige Minuten und dann wird der Patient unverzüglich in die Computertomographie der Röntgenabteilung weitergefahren, dass wir diese wichtige Unterscheidung treffen können. Wenn klar ist Gehirnblutung, dann ist das ein ganz anderes Thema, weil es dann um Blutdruckeinstellung geht, Zusammenarbeit mit Neurochirurgen und so weiter. Der viel häufigere Fall ist die Durchblutungsstörung. Das sind 80-85% unserer Patienten. Dann muss rasch eine Entscheidung gefällt werden. Kann man noch eine auflösende Therapie machen, um dieses Gerinnsel im Kopf, was ja eine Ader verstopft, wieder aufzubekommen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten zu.
Die wären?
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Gerinnsel wieder auflösen kann. Die eine gibt es jetzt schon seit etwa 20 Jahren. Das ist eine Therapie mit einem bestimmten Medikament. Das ist die Aktylyse, was dazu führt, dass Gerinnsel im Blut wieder aufgelöst werden. Dieses Medikament kann man geben, wenn der Schlaganfall nicht älter als 4,5 Stunden ist. Deswegen ist Zeit sehr, sehr wichtig. Time is brain. Deswegen muss Patient immer ganz schnell kommen. Und die zweite Möglichkeit, die es seit ein paar Jahren gibt und die wir hier auch auf einer 24-Stunden-Basis in unserer Klinik anbieten, ist die sogenannte mechanische Thrombektomie, wo die Neuroradiologen unter Leitung von Herrn Dr. Mangold hier im Hause versuchen, mit einem kleinen Katheter hochzugehen in die Schlagader im Kopf und dort das Gerinnsel vor Ort wieder abzusaugen. Also so ähnlich, wie man das schon seit vielen Jahren bei Herzinfarkten macht, wo ja auch die Kardiologen mit einem kleinen Draht reingehen und dann dort vor Ort versuchen, die Gerinnsel wieder aufzulösen. Und das ist eine Therapie, die deutlich länger durchgeführt werden kann, in Einzelfällen bei Patienten sogar, die Schlaganfallsymptome innerhalb der letzten 24 Stunden hatten. Also eine deutliche Erweiterung des sogenannten Zeitfensters für unsere Schlaganfallpatienten.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, die Zeit. Welche Rolle spielt die?
Die Zeit ist der allerwichtigste Faktor. Man muss sich vorstellen, dass pro Minute beim Schlaganfall, bei einer Durchblutungsstörung, 1 Million Nervenzellen verloren gehen. Das heißt, die Zeit tickt wahnsinnig schnell und ist ganz wichtig, dass sobald Symptome auftreten, unverzüglich der Notarzt oder Rettungsdienst verständigt wird, um möglichst schnell ins Krankenhaus zu kommen, wo diese Möglichkeiten alle bestehen.
Mhm. Was passiert, wenn ich nicht sofort ins Krankenhaus komme oder gar nicht?
Also wenn Sie erst nach 1 oder 2 Tagen kommen, dann können wir leider diese rekanalisierenden Therapien oder diese Auflösungstherapien nicht mehr durchführen. Der Schlaganfall hat sich komplettiert. Das heißt, das gesamte Gehirnareal, was von der verschlossenen Schlagader verstopft wurde und davon versorgt wird, das ist dann bereits abgestorben. Dann kann man aktuell nicht mehr so viel machen.
Was kann man dann noch machen?
dann muss man versuchen, die Folgen, die der Schlaganfall ausgelöst hat, wie zum Beispiel die Lähmung, die Sprachstörung, die Sehstörung, Schluckstörung, Schwindel, die kann man versuchen, im Rahmen einer Rehabilitation wieder zu verbessern. Dafür werden oft Therapien in speziellen Reha-Kliniken durchgeführt. Wir fangen hier schon an und organisieren dann eine Reha in einer sogenannten Reha-Klinik, wo das sehr intensiv trainiert wird, wo das Gehirn nach den derzeitigen Erkenntnissen wohl alte Verbindungen wieder aufmacht, vielleicht auch sogar neue Verbindungen knüpft und Reparaturmechanismen im Kopf im Gang gesetzt werden, die dann versuchen, die Folgen wieder rückgängig zu machen.
Es gibt ja in Traunstein eine sogenannte Stroke-Unit. Was versteht man da ganz genau drunter?
Eine Stroke-Unit oder Schlaganfall-Spezialstation ist eine hochspezialisierte Einrichtung, die es in Deutschland seit ungefähr 20 Jahren flächendeckend gibt, wo viele Spezialisten zusammenarbeiten, unter Führung natürlich von Neurologen. Aber wir brauchen viele andere Disziplinen, die Kardiologen, die Gefäßchirurgen, die Neurochirurgen, Internisten, ein Pflegeteam mit guter Erfahrung in Schlaganfalldiagnostik, dann Sprachtherapeuten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sozialdienst. Und dort wird zusammen immer für den Patienten individuell das beste Therapiekonzept geschneidert, um die Folgen möglichst gering zu halten.
Wie individuell ist das oder kann man das irgendwie sagen, wie das funktioniert, also dass man so eine Therapie zurechtschneidert?
Ja, wir schauen jedes Mal, welche Ausfälle hat der Patient. Was kann schwerpunktmäßig gemacht werden, wenn einer jetzt eher eine Sprach- oder Sprechstörung hat, ist das eine Domäne der Sprachtherapie. Wenn einer eine schwere Lähmung hat, ist das eine Domäne der Physiotherapie. Wenn jetzt feine Bewegungsstörungen von Händen oder so vorliegen, wäre das eine Domäne der Ergotherapie. Das ist, was den Funktionsbereich angeht. Und wir medizinisch schauen natürlich, woher kommt der Schlaganfall. Das ist auch eine wichtige Aufgabe der Stroke Unit. Welche Ursache hat er gehabt? Und welche Therapie soll in Zukunft durchgeführt werden, damit es keinen zweiten Schlaganfall gibt?
In welchen Häusern der Kliniken in Südostbayern gibt es denn noch so eine Stroke-Unit?
Die Kollegen in Bad Reichenhall unter Leitung von Herrn Dr. Spahn haben auch eine Stroke-Unit, die zusammen mit dem telemedizinischen Netzwerk in Südostbayern, dem sogenannten Tempis-Netzwerk, eine 24-Stunden-Versorgung garantieren können.
Tempis-Netzwerk, was ist das?
Das ist ein Projekt, was vor etwa, ja, ich glaube, 15 Jahren begonnen hat, sich zu etablieren, um vor allen Dingen im ländlichen Raum kleineren Kliniken, die keine eigene neurologische Hauptabteilung haben, trotzdem eine gute Schlaganfallversorgung zu ermöglichen, weil die Zeit ist Hirn, also Time is Brain. Und bevor ein Patient jetzt vom Landkreis Berchtesgadener Land zum Beispiel früher nach München hätte transportiert werden müssen vor 30 Jahren, kann der jetzt vor Ort in Bad Reichenhall eben auch diese Auflösungsbehandlungen bekommen. Und da sind jetzt, ich glaube, inzwischen 20 Kliniken in Südostbayern unter Federführung der Regensburger und der Harlachinger Kliniken organisiert. Und das ist ein sehr erfolgreiches Modell gewesen.
Wie lange dauert denn so eine Behandlung auf der Stroke Unit?
Die durchschnittliche Verweildauer auf der Stroke Unit liegt etwa bei 3 Tagen, wo die wichtigsten Dinge alle geklärt werden, organisiert werden neben der Akuttherapie und wo man auch schon die Weichen Richtung Rehabilitation stellt. Und am Anfang ist es auch wichtig, diese Vitalparameter zu beobachten, also Blutdruck, Kreislauf, Rhythmusstörungen, Sauerstoffsättigung, gibt es Probleme, dass man sich beim Schlucken verschluckt. Und das kann in den ersten Tagen relativ stabilisiert werden.
Wie sind die in Anführungszeichen die Erfolgsaussichten, dass ich wieder geheilt werde?
Die sind durch die neuartigen Therapien sehr viel besser geworden. Man weiß sogar deutschlandweit, dass eigentlich die Zahl der Schlaganfälle hätte deutlich mehr ansteigen müssen durch die altersdemografische Entwicklung. Aber durch die neuen Therapien und auch die bessere Sekundärprävention, das sind die Medikamente, die wir im Anschluss geben, um einen Schlaganfall zu verhindern, ist die Zahl der von Schlaganfall Betroffenen insgesamt hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dank der guten Therapie.
Was hat sich denn da so verändert in den letzten 20, 30 Jahren?
Na gut, wenn Sie sich vorstellen, vor 20 Jahren oder sogar noch vor 25 Jahren, als ich angefangen habe zu arbeiten, da lagen die Patienten auf einer internistischen Station früher. Schlaganfall war so ein Nischenthema. Es gab keine Akutbehandlung und es wurde vielleicht mal nach 2 Wochen ein Neurologe hinzugerufen. Und dann ging es vielleicht irgendwie in die Reha. Und das hat sich um 180 Grad gedreht. Es ist jetzt eine akut behandlungsbedürftige Erkrankung, die auch auf dem Schirm von Rettungsdiensten und Notärzten ganz weit oben steht. Dadurch, dass man so früh am Anfang machen kann, fällt ein größerer Teil von schwerbehinderten Patienten oder tritt eben nicht mehr auf. Und auch durch die viel besseren Möglichkeiten in der weiteren Versorgung mit guter Reha und der differenzierten Therapie zur Verhinderung nimmt dann eben auch die Zahl der behinderten Patienten nach Schlaganfall deutlich ab.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was man tut im Akutfall, aber es muss ja erstmal ein Schlaganfall diagnostiziert werden. Wie läuft das denn? Wie erkennt man das?
Nein, der Erste in der Kette, der das erkennen muss, ist der Patient oder die Angehörigen. Und das ist das Allerwichtigste. Wir betreiben ja in Deutschland auch viel Öffentlichkeitsarbeit, um darauf aufmerksam zu machen. Alles, was plötzlich auftritt, wie eine Lähmung auf einer Seite, eine Gefühlsstörung auf einer Seite, eine plötzlich aufgetretene Sehstörung, plötzlich aufgetretener Schwindel oder eine Sprach- oder Sprechstörung, all das können Vorboten eines Schlaganfalls sein und müssen entsprechend weiter abgeklärt werden. Leider tut der Schlaganfall nicht weh, im Gegensatz zum Herzinfarkt. Herzinfarkt tut weh, da gehen die Leute relativ rasch zum Arzt, weil es ihnen Schmerzen bereitet. Der Schlaganfall ist schmerzlos und deswegen warten die Leute oft ab und hoffen, ja, es geht von alleine weg oder ich gehe mal morgen zum Hausarzt. Und dann läuft man aus diesem Zeitfenster raus. Das heißt, wenn sowas kommt, wichtig die 112 anrufen und sagen, ich habe jetzt plötzlich eine Lähmung und mir tut nichts weh, könnte das ein Schlaganfall sein? Und dann greift die Rettungskette, dann kommt der Rettungsdienst und wird sie unverzüglich in die nächstgelegene Schlaganfallstation transportieren.
Also das kann auch sein, dass ich das gar nicht unbedingt sofort als Schlaganfall erkenne.
Exakt. Das ist oft das Hauptproblem, dass es gar nicht richtig als Schlaganfall erkannt wird. Eine schwere Halbseitenlähmung ja, aber wenn Sie vielleicht nur einen plötzlichen Schwindel haben, vielleicht sogar noch ohne Übelkeit und sind ein bisschen gangunsicher, so wie betrunken, dann denken Sie vielleicht gar nicht zuerst an einen Schlaganfall. Oder wenn Sie auf einer Seite plötzlich irgendwie nicht richtig sehen, keine Schmerzen haben und sonst keine Beeinträchtigungen, kommen Sie vielleicht nicht auf die Idee, dass das ein Schlaganfall sein könnte. Aber deswegen ist ja Informationsarbeit wichtig. Das kann ein Schlaganfall sein und lieber einmal zu viel die 112 anrufen und einmal zu viel ins Krankenhaus kommen und dann mit einer harmloseren Diagnose vielleicht entlassen werden, als zu versäumen, dass es ein Schlaganfall ist.
Also das heißt, ich sollte auch nicht einfach zum Arzt gehen, sondern ich sollte wirklich dann tatsächlich sofort den Notarzt anrufen.
Im Prinzip ist das richtig, ja. Der Hausarzt kann ja auch nicht aus seiner Praxis oft rauskommen, selbst wenn Sie den erwischen in der Sprechstunde, würde der Hausarzt Ihnen ja auch empfehlen, nein, rufen Sie lieber die 112 an und dann lieber ins Krankenhaus fahren, um das zu klären, weil sonst verlieren Sie einfach viel zu viel Zeit. Selbst wenn der Hausarzt sagt, ich komme nach meinem Hausbesuch vorbei, was ja hier im Landkreis viele Kollegen noch auch machen, kann aber sein, dass die Zeit dann davonläuft. Und wenn Sie an die 1 Million Nervenzellen pro Minute denken, die möchte nun natürlich keiner gerne verlieren.
Kann ich denn einen Schlaganfall verhindern, wenn ich die Anzeichen erkenne? Oder wenn mir schwindelig ist, wenn ich irgendwelche Anzeichen habe, dann habe ich schon einen Schlaganfall gehabt, oder? Oder kann ich das auch verhindern?
Also dann haben Sie einen Schlaganfall oder einen Vorbote, weil dann ist das Gefäß zumindest kurzzeitig verstopft. Akut selber können Sie da nichts machen, weil Sie müssen ja auch klären, ob es eine Blutung sein könnte. Also nicht Aspirin spritzen oder irgendwie sowas, keine Aspirintabletten einnehmen, lieber die 112 rufen. Aber Sie können natürlich langfristig viel für Ihre Gesundheit tun, indem Sie an Risikofaktoren arbeiten, die vielleicht das Schlaganfallrisiko für Sie erhöhen. Und da gibt es nun einige. Wer raucht, sollte überlegen, das Rauchen zu beenden. Hat ja auch noch andere Vorteile. Kein Herzinfarkt, kein Lungenkrebs auf lange Sicht reduziert ja das Aufhören des Rauchens, dieses Risiko. Wenn Sie zuckerkrank sind, schauen, dass man mit dem Hausarzt zusammen gut den Zucker einstellt. Wichtiger Risikofaktor für einen Schlaganfall ist Bluthochdruck. Den möglichst gut einstellen zusammen mit dem Hausarzt, dass man sich da um eine sehr gute Einstellung bemüht. Wenn Sie übergewichtig sind, ist das auch ein kleiner Risikofaktor, vielleicht ein bisschen abnehmen. Was können Sie aktiv tun? Sport betreiben, 2-3 Mal die Woche, 20 bis 30 Minuten. Ich weiß, fällt jedem ein bisschen schwer, uns auch wahrscheinlich, genau. Ja, oder man kann an der Ernährung ein bisschen was machen. Die mediterrane Kost wird empfohlen, also nicht mehr so viel Fleisch. Hat ja jetzt auch aus anderen Gründen, rät man ja ein bisschen davon ab. Und vielleicht Alkohol auch nur in Maßen. Man muss jetzt nicht Alkoholabstinenz betreiben. Ein Glas Wein oder ein Glas Bier am Tag, das ist sicher erlaubt. Aber jetzt, sag ich mal, eine ganze Flasche Wein am Tag erhöht auch das Schlaganfall, vor allen Dingen das Hirnblutungsrisiko.
Sind das dann auch die Personengruppen, die besonders gefährdet sind, oder gibt es da noch andere, die besonders gefährdet sind?
Also das sind die Personengruppen, die ein höheres Risiko aufweisen, gerade an Risikofaktoren, auf die man ja einen Einfluss hat. Der Hauptrisikofaktor für einen Schlaganfall ist das Alter, muss man ehrlicherweise sagen. An dem können wir zurzeit noch nichts ändern. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber diese anderen Sachen kann man beeinflussen. Und das sollte man dann auch machen, um das eigene Risiko schon zu senken. Ja.
Also sind es aber doch überwiegend ältere Patienten, die einen Schlaganfall erleiden? Oder gibt es auch bei Ihnen viele junge?
Der Großteil unserer Patienten ist älter, aber wir haben auch durchaus junge Patienten. Es gibt auch Schlaganfälle im Kindesalter sogar. Die haben oft andere seltene Ursachen. Aber wir haben auch viele Patienten, die mit 20, 30 Jahren Schlaganfall bekommen. Eine wichtige Ursache in dieser Altersklasse ist ein Einriss der Halsgefäße, eine sogenannte Dissektion. Diese Patienten haben keine Risikofaktoren, vielleicht ein Schmerzereignis vorher gehabt und haben dann einen Einriss in die Schlaganfall, in die Halsgefäßwand. Da können sich dann Gerinnsel bilden und in den Kopf hinaufsausen und dann dort eben auch ein Gefäß entsprechend verschließen.
Aber in so einem Alter ist das wahrscheinlich relativ schwierig, weil da denkt man ja eigentlich nicht an einen Schlaganfall, wenn man jetzt Mitte 20 ist, oder?
Das ist richtig, ja. Da würde man jetzt wahrscheinlich als normaler Patient gar nicht drauf kommen, wenn da irgendwie jetzt Halsschmerzen habe, dass das vielleicht ein Einriss an der Gefäßwand sein kann. Ist ja Gott sei Dank auch nur in seltenen Fällen oder kommt in seltenen Fällen nur vor. Oft sind es ja andere Gründe. Aber wenn danach irgendwas auftritt wie Lähmung, Sprachstörung, Schwindel, Sehstörung, dann hat das natürlich einen anderen Stellenwert. Dann müssen auch wir dran denken, dass es sowas sein kann. Das klären wir mit speziellen Verfahren wie einem Kernspinnen dann ab, wo man das sehen kann.
Vielen Dank erstmal, Professor Thorleif Idgen, der Chefarzt der neurologischen Abteilung im Klinikum Traunstein. Und wir reden gleich weiter über das Thema Schlaganfall. Dann geht es um die Therapiemöglichkeiten und auch um das neue neurologische Zentrum in Traunstein. Rund 270.000 Menschen in Deutschland sind pro Jahr betroffen. Unser Thema im Medizintalk auf der Bayernwelle ist heute der Schlaganfall. Schönen Donnerstagabend Ihnen, und ich spreche mit Professor Thorleif Idgen, dem Chefarzt der neurologischen Abteilung des Klinikums Traunstein. Grüß Gott nochmal.
Grüß Gott nochmal, ja.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen, was im Akutfall zu tun ist, und jetzt sprechen wir noch die Therapiemöglichkeiten und die Behandlung an. Also wir haben gerade schon gehört, es ist sehr wichtig, dass man ganz, ganz schnell ins Krankenhaus kommt. Was wird dann nach der ersten Notfallhilfe gemacht?
Gut, dann schauen wir, welche Ausfälle gibt es jetzt, was ist vom Schlaganfall im Moment übergeblieben. Wie eben schon erwähnt, kommen dann unsere ganzen Therapeuten zum Einsatz, die hier im Krankenhaus schon schauen, welche Störungen noch da sind, an denen wird geübt. Und dann wird die Planung für die Rehabilitation durchgeführt. Das heißt, unser Sozialdienst kümmert sich dann um einen Platz in einer Reha-Klinik hier im weiteren Umkreis. Gibt es ja einige. Und dann wird es entsprechend angemeldet. Und wenn wir dann die Zusage des Kostenträgers haben, wird der Patient von uns in die Reha-Klinik verlegt. Da gibt es verschiedene Phasen. Da gibt es eine Frühreha-Phase für Patienten, die noch sehr schwer krank sind, zum Teil auch intensivpflichtig. Dann gibt es eine Phase C, das ist so für die mittelschweren Schlaganfallpatienten, und eine Phase D für die noch leicht betroffen sind. Und in der Reha-Klinik, dort dauert der Aufenthalt dann oft Wochen, manchmal sogar mehrere Monate, wird dann mit entsprechend vielen Therapeuten auch geübt, dass die Dinge sich wieder zurückbilden. Und wenn sich das nicht komplett zurückbildet, muss man bei zum Beispiel Berufstätigen auch überlegen, muss ein Berufswechsel vorgenommen werden, gibt es Umschulungen. Welche Hilfen brauchen wir sonst für zu Hause? Das wird dann alles von den Reha-Kliniken organisiert.
Das heißt, Sie arbeiten auch mit anderen Einrichtungen zusammen?
Genau, da gibt es hier mehrere Reha-Kliniken in der näheren Umgebung, mit denen gute Beziehungen bestehen, wo man sich auch kennt, sich gegenseitig auch hin und wieder besucht und auch Probleme bespricht. Und wo wir dann eben schauen, dass die Patienten möglichst rasch verlegt werden können. Gerade bei älteren Leuten gibt es ja auch im Bereich der Kliniken Südostbayern zum einen die Akutgeriatrie und auch die geriatrische Rehabilitation, zum Beispiel in Trostberg oder in Berchtesgaden, wo dann die Patienten auch für eine Schlaganfall-Nachbehandlung dort verlegt werden können, sodass sie möglichst eben heimatnah behandelt werden können. Hat den Vorteil, dass die Angehörigen natürlich dann viel öfter zu Besuch kommen können, was nach einem Schlaganfall wichtig ist, weil viele kriegen auch eine Depression nach einem Schlaganfall. Kann man ja verstehen, dass die Stimmung dann nicht so gut ist, wenn man plötzlich eine Halbseitenlähmung hat, aber wenn dann der Support oder die Unterstützung durch die Familie da ist, ist das ja auch ein fördernder Faktor.
In den Reha-Kliniken, wie läuft da die Therapie ab? Kann man wahrscheinlich nicht ganz generell sagen, weil es wahrscheinlich sehr individuell ist, aber was wird meistens gemacht?
Das ist auch eine Kombination aus Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, manchmal auch neuropsychologischen Untersuchungen, wenn es so um Lese-, Rechen-, Konzentrationsstörungen und so weiter gibt. Und Dort wird auch immer im Team zusammengeschaut, wo sind die Hauptausfälle, wo können wir gut ansetzen, und dann wird entsprechend ein Therapiekonzept dort zusammengeschneidert, sehr individuell, wie Sie schon gesagt haben, genau.
Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, welche Rolle spielt die Psyche nach einem Schlaganfall?
Die Psyche spielt eine sehr große Rolle nach dem Schlaganfall, weil, wie schon erwähnt, viele Leute haben natürlich Verarbeitungsstörungen durch den Schlaganfall, eine Depression, entwickeln sich ja 30-40%, manchmal leichter, manchmal auch schwererer Natur nach dem Schlaganfall. Und da muss man entsprechend auch sonst Therapien machen, um die Depression wieder zu behandeln. Weil wenn man jetzt dann im Bett liegt und hat keine Lust mehr, keinen Antrieb mehr und sieht keine Zukunft mehr, dann wird es natürlich auch schwierig, an der Lähmung zu arbeiten. Wenn man dann wiederum sieht, das geht vorwärts, bessert sich dann auch wieder die Depression.
Was können die Patienten dann selbst tun, um ihren Zustand nach einem Schlaganfall zu verbessern?
Natürlich sagt sich das so einfach für uns jetzt als Nicht-Betroffene. Wichtig wäre einfach, dass man zum einen möglichst versucht, aktiv mitzuarbeiten, aber was durch eine Depression erschwert sein kann. Und dass man, glaube ich, auch ganz ehrlich mit seinen Therapeuten umgeht und sagt, das und das, die Probleme habe ich jetzt. An dem möchte ich gerne arbeiten. Schwierig wird es, wenn es Schlaganfälle gibt, wo die Patienten ihr Problem gar nicht erkennen können. Wir bezeichnen das als Neglect oder Anosognosie, wo dann eine Körperhälfte nicht wahrgenommen wird oder Patienten gar nicht realisieren, dass sie einen Schlaganfall haben. Das ist eine sehr große Herausforderung für das therapeutische Team.
Wie kann das passieren, dass man das gar nicht realisiert?
Das kommt häufiger bei Schlaganfällen in der rechten Hirnhälfte vor. Da liegt sozusagen das Zentrum für die Erkennung von Erkrankungen. Und wenn das betroffen ist vom Schlaganfall, dann erkennt man nicht, dass die linke Seite einem gehört. Also es gibt Patienten, da hält man ihnen ihren eigenen linken Arm hoch und sie sagen, das ist nicht mein Arm, der gehört jemand anders. Der gehört nicht zu mir, mein linker Arm ist doch schon in der Luft. Und dann wird es natürlich sehr schwierig, das zu behandeln.
Was macht man dann oder wie kann man das wieder verbessern?
Ja, da gibt es spezielle Therapieformen, die in den Reha-Kliniken angewendet werden. Verschiedene Verfahren, mit denen man versucht, das Bewusstsein für die linke Seite den Leuten wiederzuspiegeln.
Ist eine vollständige Heilung in Anführungszeichen möglich?
In vielen Fällen ist eine vollständige Heilung möglich. Wir sind oft überrascht, wenn wir aus anderen Gründen Patienten mit schweren Schlaganfällen vielleicht nach ein, zwei Jahren wegen irgendeiner anderen Erkrankung wiedersehen, wie gut sich das doch gebessert hat. Aber umgekehrt gibt es auch leider Verläufe, wo natürlich die Besserung nur sehr gering ist. Also es gibt ein breites Spektrum und das ist individuell sehr unterschiedlich, wie die Aussichten sind.
Wovon hängt es ab?
Vom Alter hängt es ab. Jüngere Leute haben ein deutlich besseres Potenzial, sich davon zu erholen, weil das Gehirn eine höhere Plastizität hat und mehr Kapazitäten, wieder neue Verbindungen zu knüpfen. Es hängt von der Größe des Schlaganfalls ab, von der Lokalisation, wo genau das im Hirn ist, und natürlich auch von Begleiterkrankungen, von sozialen Umständen. Da kommen noch viele andere Faktoren dazu und auch, wie gut die Reha gemacht worden ist, ja.
Wie wahrscheinlich ist es, dass ich dann einen zweiten Schlaganfall erleide, wenn ich schon mal einen gehabt habe?
Das hängt von Ihrem individuellen Risiko ab und welche Ursache wir finden. Das ist ja ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit, dass wir gucken, haben Sie Herzrückenstörungen? Wenn Sie ein sogenanntes Vorhofflimmern haben, brauchen Sie eine entsprechende Blutverdünnung, wie dieses Makomar oder gibt ja inzwischen neuere Medikamente. Wenn man das gut einstellt und Sie das regelmäßig nehmen, reduzieren Sie Ihr Risiko deutlich. Wenn Sie das nicht nehmen oder nicht nehmen wollen oder können, dann haben Sie natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko. Wenn Sie eine Verengung der Halsschlagader haben und das war die Ursache, dann wird zusammen mit den Gefäßchirurgen oder mit den Neuroradiologen das Gefäß operiert oder aufgedehnt. Dann wird diese Gefahrenquelle auch beseitigt. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt das Risiko sehr hoch. Wenn Sie als Schlaganfallursache Durchblutungsstörungen der kleinen Gefäße haben und haben einen Bluthochdruck, der wird gut eingestellt und andere Risikofaktoren werden gut behandelt, sinkt Ihr Risiko auch deutlich ab. Lassen Sie das nicht behandeln, steigt Ihr Risiko wieder deutlich an. Also Sie sehen, man hat es auch selber schon in der Hand.
Die Stroke Unit in Traunstein war bisher eine regional zertifizierte Einrichtung. Jetzt gibt es einen Ausbau des Konzepts, oder?
Das ist richtig, ja. Aufgrund der Möglichkeiten, die wir mit der Hinzunahme von Herrn Dr. Mangold vor über einem Jahr hatten, nämlich die Möglichkeit der mechanischen Thrombektomie, was wir ja bereits erläutert hatten, die können wir nun auf einer 24-Stunden-Basis jeden Tag pro Woche inklusive Wochenende anbieten. Und das ist die Grundvoraussetzung für eine Zertifizierung als überregionales Stroke-Unit, die also ein größeres Versorgungsspektrum anbietet, wie das sonst häufig eben nur die Universitätskliniken oder sehr große Krankenhäuser anbieten. Einen entsprechenden Antrag haben wir gestellt bei der Zertifizierungsgesellschaft. Die Auditoren waren letzte Woche da und haben in ihrem mündlichen Abschlussbericht die Empfehlung ausgesprochen, dass wir die Zertifizierung als überregionales Stroke Unit auch erhalten werden. Der endgültige schriftliche Bescheid wird dann in etwa 3 oder 4 Wochen mit der Urkunde uns zukommen. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir das auch erhalten werden. Und wir sind damit nach Angaben der Auditoren wahrscheinlich eine der kleinsten Kliniken in Deutschland, die als überregionales Stroke Unit zertifiziert werden. Wobei das Klinikum Traunstein ja eigentlich gar nicht so klein ist.
Das stimmt allerdings auf jeden Fall. Wie läuft so eine Zertifizierung ab?
Oh, da sind umfangreiche Vorbereitungen erforderlich. Dies hat im Wesentlichen der Oberarzt der Stroke Unit, der Herr Dr. Eberl, die letzten Monate an Zeit investiert. Da müssen viele Zahlen zusammengesucht werden von vielen verschiedenen Abteilungen. Man muss mit den Kardiologen, den Neurochirurgen, Gefäßchirurgen, allen anderen Abteilungen, die damit zu tun haben, viele Zahlen besorgen. Das wird eingereicht. Das sind viele, weit über 100 Seiten, die dort eingereicht werden. Die werden geprüft. Und dann nach entsprechender Vorbereitung kommen diese Auditoren vorbei, schauen sich das Zahlenmaterial vor Ort an, sprechen mit allen beteiligten Kollegen auch, ob das so stimmt, was wir da geschrieben haben, und machen sich dann auch vor Ort einen Eindruck über viele, viele Sachen, die wichtig sind, auch Hygiene, Standards, ob das alles eingehalten wird. Und da vergeht dann noch ein ganzer Tag vor Ort mit allen Beteiligten.
Aber es hört sich so an, als wäre alles gut gelaufen bei Ihnen.
Ja, wir waren sehr zufrieden, was insbesondere gelobt wurde und was die Auditoren auch merken an so einem Tag, ist die sehr gute interdisziplinäre Zusammenarbeit, das Zusammenspiel mit den Kollegen, dass man hier als ein sehr gutes Team auftritt. Das haben sie gemerkt und auch lobend mündlich im Abschlussbericht erwähnt. Und der Vorteil, den so ein Auditbesuch auch bringt, ist, es gibt immer Kleinigkeiten, die noch gefunden werden, die man verbessern kann. Und da haben wir auch einige gute Anregungen noch mitgenommen, wo wir uns dann in den nächsten Jahren nochmal bemühen werden, das weiter zu verbessern.
Ändert sich denn für die Patienten dadurch etwas?
Nein, substanziell ändert sich jetzt nichts, weil die Versorgung ja bereits in der Vergangenheit so angeboten worden ist. Aber das ist nochmal ein Aushängeschild auch für die Klinik, was für eine gute Arbeit wir geleistet haben, dass das den strengen Zertifizierungskriterien der Deutschen Schlaganfallgesellschaft auch wirklich genügt. Und hat natürlich vielleicht auch für den Patienten den Eindruck, okay, da bin ich in einem Haus, was quasi so eine Art TÜV geprüft wurde.
Ändert sich für Sie als Ärzte was?
Im Prinzip auch nicht. Wir fühlen uns sehr bestätigt in der guten Arbeit und eben haben den Ansporn, das auf diesem Niveau beizubehalten oder noch ein bisschen weiter auszubauen und kriegen halt die Rückmeldung eines Fachkollegen, dass das hier wirklich gut läuft.
So viel zum Thema Schlaganfall. In Traunstein gibt es seit kurzem ein neues Neurozentrum. Was ist das Besondere daran?
Ja, in dem Neurozentrum haben wir die Disziplinen bündeln wollen, die sich schwerpunktmäßig mit den neurologischen Disziplinen und den Nachbardisziplinen auseinandersetzen. Das ist in diesem Falle eben die Neurochirurgie, die Neuroradiologie und die Neurologie. Und wir haben jetzt alle drei Abteilungen, sind ja in den letzten 2 Jahren neu besetzt worden mit Herrn Dr. Mangold als Leiter der Neuroradiologie, Herrn Privatdozent Dr. Rachinger als neuen neurochirurgischen Chef und jetzt seit Anfang dieses Jahres mit mir als neuem Chef der Neurologie. Und da war eben unsere gemeinsame Idee, dass wir so ein Zentrum gründen, wo man sich speziell um Erkrankungen aus dem neurologischen Sektor kümmern kann. Analog wie das zum Beispiel beim Tumorzentrum der Fall ist, wo ja alle Spezialisten für Krebsbehandlung zusammenkommen, kommen hier alle Spezialisten zusammen, die Erkrankungen von Gehirn und Rückenmark behandeln.
Was sind es dann zum Beispiel für Erkrankungen? Wer wird da behandelt?
Also neben dem großen Thema Schlaganfall natürlich, was jetzt aber primär eher die Neurologen und Neuroradiologen interessiert, sind es natürlich Tumoren des Kopfes und des Rückenmarks, wo wir dann in einer gemeinsamen Neurokonferenz diese auch besprechen. Es gibt dann Missbildungen, Gefäßmissbildungen zum Beispiel, wo dann gemeinsam überlegt wird, sind das Sachen, wo eher der Neuroradiologe Gefäßmissbildungen vielleicht von innen über einen Katheter behandeln kann oder ist es eher eine Gefäßmissbildung, die der Neurochirurg operativ entfernen kann. Das wird dann gemeinsam besprochen, was ist das Günstigste. Oder es gibt Gehirnblutungen, die eine große Rolle spielen, wo man überlegen kann, wer kann das eher behandeln, wer hat mehr Expertise, wie kommen wir besser ran. Und dann kann man diese Patienten dort alle gemeinsam besprechen.
Und was ist dann der Vorteil davon?
Der Vorteil für den Patienten liegt sicher darin, dass alle Experten von den Disziplinen, die mit seiner Erkrankung zu tun haben, dort zusammensitzen und immer im Einzelfall für den Patienten beraten können, was ist jetzt die sinnvollste Therapie. Und es wird eben auch schnell eine Entscheidung gefällt und man kann das dann gemeinsam auch wieder an den Patienten zurücktransportieren und sagen, wir haben das jetzt beraten, das wäre so unser Vorschlag. Und der Vorteil von Patienten ist auch, dass das hier heimatnah geschehen kann. Kein Patient muss jetzt oder nur noch in den allerwenigsten Fällen vielleicht in die Uniklinik, weil das große Spektrum kann im Prinzip auch hier im Klinikum Traunstein dann im Rahmen dieses Neurozentrums behandelt werden.
Warum haben Sie das eingerichtet?
Weil einfach die Notwendigkeit jetzt bestand, weil doch viele Patienten immer dann nach München mussten, in die Uniklinik, lange Wartezeit und sicher auch eher sich dort unpersönlich behandelt fühlten in den großen Kliniken. Das war die Rückmeldung gewesen. Und natürlich ist das Klinikum Traunstein bietet jetzt alle diese Abteilungen. Dann ist das die logische Konsequenz, dass man sich einfach zusammentut und gemeinsam dieses Neurozentrum gründet, um das für unsere Patienten anzubieten.
Wie läuft dann für Sie als Ärzte die tägliche Arbeit ab in diesem Neurozentrum?
Also wir treffen uns dreimal in der Woche, jeweils für eine Stunde zu einer Röntgenbesprechung und eben auch Patientenbesprechung, wo alle drei Disziplinen zusammenkommen mit auch allen Assistenten. Das hat natürlich auch für unsere Ärzte den Vorteil, dass man in der Weiterbildung in die Nachbarfächer mit reinschnuppern kann, dort auch was mitbekommt, was jetzt gerade die Neurochirurgen machen. Und dort werden diese Patienten dann besprochen und in schwierigen Fällen gibt es auch dann entsprechend ein Protokoll. Das machen wir jetzt noch nicht für jeden Patienten, das sprengt im Moment sicher noch den Rahmen. Aber zukünftig, so wie das analog in der Tumorkonferenz läuft, gibt es dann eben auch ein gemeinsames Statement der Neurokonferenz oder des Neurozentrums, wie das Vorgehen dann wäre.
Wie ist die Resonanz von den Patienten?
Ich weiß nicht, ob der Patient im Moment schon richtig mitkriegt, dass das Neurozentrum an ihm gearbeitet hat oder mit ihm gearbeitet hat. Der Patient wird ja individuell weiter von seiner Abteilung betreut. Also jetzt beispielhaft, wenn wir aus der Neurologie Patientin mit einem Tumor haben, dann besprechen wir den Fall und rückmelden das ja auch an die Patientin. Wir haben das jetzt in der Konferenz so und so besprochen. Im Moment, glaube ich, kriegt der Patient noch nicht so richtig mit, dass das gesamte Neurozentrum an ihm gearbeitet hat. Es taucht hinter dem Arztbrief auf, Konferenz des Neurozentrums. In ausgewählten Fällen machen wir das jetzt schon. Und wir wollen dann in Zukunft sehen, wie wir das ein bisschen weiter transportieren können. Aber wir haben uns ja gerade erst vor ein paar Wochen gegründet und sind jetzt auch noch in der Lernphase.
Okay. Wie ist das aus Ihrer Sicht?
Ja, ganz hervorragend, weil wirklich eine schöne interdisziplinäre Zusammenarbeit besteht. Man kann alle Aspekte austauschen. Neurochirurg sagt, wie würde das operieren, welche Probleme bestehen. Neuroradiologe kann sagen, wo es liegt, was für Probleme auftreten. Und wir können zum Patienten was beitragen. Und alle lernen viel davon. Also das auch für uns Ärzte ist das sicher ein Fortschritt.
Vielen Dank für diese interessanten Informationen zum Thema Schlaganfall, Professor Thorleif Edken vom Klinikum Traunstein. Das war der Medizintalk hier auf der Bayernwelle. Schönen Donnerstagabend noch.